Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, worüber haben Sie sich in den letzten Tagen mal so richtig freuen können? Als Fußballfan hat man in Bayern ja immer die große Auswahl. Wenn man sich nicht so richtig über den Nürnberger Club freuen kann, kommt seltener vor, versucht man es mal mit den Augsburgern und im Zweifelsfall mit den Münchner Bayern, die gewinnen ja eh fast immer. Also da gibt's immer irgendeinen Anlass zum Freuen. Die Stuttgarter müssen sich jetzt einfach mal in den bayerischen Kontext versetzen. Aber vielleicht sind es ja doch eher die heimatlichen Anlässe, die uns jetzt wirklich zur Freude gereichen. Das Lob eines Lehrers in der Schule, eine tolle Einladung zum Essen, eine fröhliche Familienfeier, eine gelungene Präsentation auf der Arbeit. So waren wir am Donnerstag beim DGD-Forum in Oberursel. Dr. Herm und ich haben an zwei unterschiedlichen Seminaren über unsere Arbeit auf der Hensoldshöhe berichtet und insgesamt positive Reaktionen bekommen. Da freue ich mich einfach, wenn etwas gelingt. Und nun stellt uns Jesus in unserem heutigen Predigttext zum Michaelissonntag auch zwei Anlässe zur Freude vor. Aber diese beiden Anlässe sind von einer völlig anderen Art als das, was ich eben skizziert habe. Lukas 10, ich lese uns zunächst die Verse 17 bis 19. Die 72 aber kamen zurück zu Jesus voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Das sind die Tiere des Bösen in der Bibel. Und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Herr Jesus, das ist dein Wort, mit dem du uns jetzt in eine andere Freude hineinnimmst. Und wir bitten dich, dass du uns die Augen und Herzen dafür öffnest. Amen. In diesen wenigen Versen ist was los. Der Satan fällt vom Himmel, die Jünger treten auf Schlangen und die Dämonen sind ihnen untertan. Das klingt, als wenn es meilenweit von unserem Alltag entfernt ist. Jedenfalls von meinem Alltag im Vorstand der Stiftung. Da treten wir selten auf Schlangen und Dämonen haben wir auch selten im Vorstandsbüro zu Gast. Darum müssen wir noch mal genauer hinsehen, was da eigentlich passiert, damit wir dann auch entdecken, was das mit uns und unserer Freude zu tun hat. Da gibt es also die 72. Es ist ein erweiterter Jüngerkreis um Jesus. Wir kennen ja vor allem so die Kerntruppe darin, die 12. Aber hier beruft Jesus einen großen Kreis seiner Schüler zu einem einmaligen Missionseinsatz, könnte man vielleicht sagen. Jesus ist auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem und er sendet jetzt diese 72 immer zu zweit, also 36 Gruppen, ja, los, kleine Teams in die Dörfer auf dem Weg. Sie sollen den Besuch von Jesus vorbereiten. Weil Jesus als Heiland unter ihnen ist, sollen sie das Heil von Gottes Seite aus mitbringen. Sie sollen den Frieden Gottes bezeugen und als Zeichen von Gottes Herrschaft Kranke heilen. Und jetzt kommen sie von ihrem Einsatz zurück und sind begeistert. Herr, es lief viel besser, als wir gedacht hatten. Sogar böse Geister sind uns untertan, Dämonen. Lukas berichtet nicht, wie das so genau gelaufen ist. Da, wo jetzt unsere Fantasie funktioniert und wir gerne wüssten, wie das gewesen ist, steht nichts da. Ob die 72 also hinter manchen Krankheiten die Macht des Bösen erkannt haben oder ob sie es mit augenscheinlicher Besessenheit zu tun hatten, wir wissen es nicht genau. Eins, glaube ich, ist aber deutlich. Diese Erfahrung geistlicher Vollmacht stellt alles in den Schatten. Die Predigt vom Reich Gottes, nicht schlecht. Krankenheilungen, noch besser. Aber die Krönung Dämonenaustreibungen. Da hatten sie richtig Power in der Hand. Und natürlich ist den Jüngern auch klar, das war jetzt nicht ihre eigene Leistung. Ein Fischer vom See Genezareth kann genauso wenig dem Teufel ins Handwerk pfuschen wie ein Schreibtischtäter aus Gunzenhausen. Das konnte nur Jesus selbst tun. Und eben den, den er damit beauftragte. Und so handeln die 72, sie sagen es ausdrücklich, im Namen Jesu. Und sie staunen, was das jetzt konkret bedeutet. Jesu Macht klärt also nicht nur innerweltliche Probleme, sondern sie reicht bis in die unsichtbare Welt hinein. Und diesen Ball nimmt Jesus dann auf. Und er stellt das, was die Jünger erlebt haben, jetzt in einen großen Zusammenhang hinein. Jesus spricht vom Satan, vom Teufel. Jesus verrät uns allerdings nicht, wie er nun aussieht. Und all die Fragen, die wir jetzt gleich dazu haben. Für Jesus und seine Apostel ist eins klar, es gibt nicht nur das Böse, sondern den Bösen. Hinter all den bösen Gedanken und bösen Taten in dieser Welt steht eine Macht, ein dunkler Wille. Wie wir uns eine solche Größe, eine solche Person vorzustellen haben, wird in Gottes Offenbarungswort nicht beschrieben. Das hat erst eine spätere Fantasie daraus gemacht. Sie kennen so diese Bildchen vom Teufel mit Hörnern und Schwanz und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, damit ist das Ganze eher verharmlost. Denn es geht eigentlich um eine dunkle Macht und nicht um irgendeine mehr oder weniger interessante Karikatur. Was entscheidend ist, hinter dem Bösen in dieser Welt steht eine Macht. Eine Macht, der wir uns nicht einfach entziehen können. Und nun sagt Jesus, diese Macht hat ihre Macht verloren. Sie ist buchstäblich vom Himmel gestürzt. So wie andere Mächte von ihren irdischen Thronen stürzen, ist der Teufel entmachtet. Das aber geschah, so macht es die Bibel an anderer Stelle deutlich, durch den Siegesweg Jesu. Von der Krippe über das Kreuz und die Auferstehung bis zur Himmelfahrt. Weil Jesus der Sieger ist, darum hat der Teufel seine Macht verloren. Und nur darum werden Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis heraus befreit und in ein neues Leben hineingestellt. Das haben die Jünger erlebt und das geschieht bis heute. Dabei hat die Fratze des Teufels ganz unterschiedliche Gesichter. Manchmal riecht es tatsächlich nach Schwefel. Da lassen sich Menschen auf okkulte Praktiken ein. Ich sag's mal von mir, ich höre davon in letzter Zeit weniger. Da scheint es auch so Wellen zu geben, die gerade irgendwie interessant sind. Aber der Böse weiß sich zu verstellen. Und er kann auch in den süßen Verlockungen eines angenehmen Lebens stecken. In den Gesundheits- und Glücksversprechen der Esoterik. In der Hoffnung, dass man mit möglichst viel Geld glücklich wird. Und die Bibel sagt, das ist nicht nur ein innerweltliches Problem, sondern da steckt ein Gott hinter, ein Abgott und nennt es Mammon. In der Erwartung, dass stimulierende Substanzen die eigenen Grenzen erweitern oder den Frust erträglicher machen, also durch Alkohol oder durch alte und neue Drogen. Und wer damit zu tun hat, weiß, es ist eine Macht, aus der ich nicht einfach mal eben aussteigen kann. In der Versuchung, Menschen mit direkter oder versteckter Gewalt zu manipulieren und zu beherrschen. Die Fratze des Bösen hat unterschiedliche Gesichter. Ein Missionar der Gnadauer Brasilienmission berichtet in dem Heft, das wir hier vor 2 Wochen verteilt haben, er berichtet von einem jungen Mann namens Jackson. Jackson studiert Musik in Brasilien. Er traf Freunde, die einfach jetzt auch mal ihr Leben genießen wollten. Nicht nur hart arbeiten und studieren, sondern nach der Uni abhängen, Musik hören. Naja, und eben trinken, Alkohol. Und wer nicht mitmacht, stört die Stimmung. Du willst doch unser Freund sein. Willst du uns den Spaß verderben? Also greift man zur Flasche und trinkt mit. Und dann besteht Jackson die Aufnahmeprüfung fürs Musikkorps des Militärs. Und dann geht das alte Spiel weiter. Nach Feierabend wird gesoffen. Du bist doch einer unserer Kameraden. Warum willst du nicht mitmachen? Und dann kommen andere illegale Drogen dazu. Als Jacksons Mutter erfährt, wie ihr Sohn lebt, wird sie depressiv. Und dann trinkt einer seiner Kumpel so viel, dass er im Wasser ertrinkt. Und der andere wird wegen Drogen- und Waffenhandels verhaftet. Und Jackson merkt, so geht es nicht weiter. Er will ein neues Leben führen und er plant seinen Alltag neu. Und statt Kneipe setzt er jetzt Sport und Fitness an das Programm, möglichst den Terminkalender zuknallen, damit er gar keine Zeit hat, an die alten Süchte zu denken. Äußerlich gelingt es so, aber innerlich bleibt er leer. Bis er einen Missionar der Gnadauer Brasilienmission kennenlernt und über diesen Menschen dann Jesus. Und eines Tages ruft er den Missionar an und sagt, du, ich will Jesus nachfolgen. Was ich stark finde, er hat es seinen Eltern und seiner Freundin schon erzählt. Ich glaube, dann ist es ernst, wenn das einer seiner Freundin erzählt. Denn dann kann man nicht mehr kneifen am nächsten Morgen. Und nun wächst er so langsam in das neue Leben als Christ hinein. Und er sagt, was früher passiert ist, ist nicht mehr wichtig. Ich bin da raus. In Christus bin ich ein neuer Mensch. Und ich lebe heute, weil ich ihn ehren und rühmen möchte. Was die Leute noch über mich erzählen, ist nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, was Christus für mich getan hat, was er immer noch tut. Nicht das, was ich in der Vergangenheit war, sondern was ich heute bin, das zählt. Da ist einer, Jackson, von den Dämonen der Sucht, der Alkoholsucht und der Anerkennungssucht und Anpassungssucht frei geworden. Da wird seine Sehnsucht nach echtem Leben nicht mehr mit irgendwelchen Surrogaten gefüllt, Ersatzstoffe, sondern mit dem, der das Leben selber ist, Christus. So werden Menschen durch die Kraft Jesu im Glauben frei. Und so ähnlich stelle ich mir auch die Erfahrungen der 72 Jünger vor, die davon nun freudig Jesus berichten. Herr, du glaubst es gar nicht, was wir erlebt haben. Und dann kommt eine kalte Dusche von Jesus. Er sagt weiter in Vers 20, einmal weiter bitte, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also, nach der Freude an der Vollmacht geht es jetzt um die zweite Freude, wie sollen wir es sagen, die Freude an der Gotteskindschaft. Jesus möchte man ihm zurufen. Jesus, manchmal bist du schon etwas seltsam. Erst schickst du deine Leute mit Auftrag und Vollmacht los und wenn sie dann mit einer Siegesnachricht wiederkommen, steckst du sie erstmal unter die kalte Dusche. Wie könnte Jesus das gemeint haben? Warum sollen sie sich jetzt nicht über ihre geistlichen Siege, über ihre fromme Power freuen? 4 Antworten will ich versuchen. Und wenn Sie noch Fragen haben, vielleicht haben wir nachher bei einer Tasse Tee oder Kaffee noch Zeit, nochmal drüber zu reden. Ich glaube, das erste ist eine Frage der Priorität. Könnte es sein, dass die Jünger so von der wunderbaren Kraft ihres Tuns überwältigt waren, dass sie in der Gefahr stehen, das Außerordentliche an die Spitze zu stellen. Und dass sie das andere, wozu Jesus sie eigentlich gesandt hatte, übersehen. Das nicht so Spektakuläre. Denn sie sollten zuallererst Boten des Friedens sein, so hatte Jesus sie ausgesandt. Und das war ein mühsamer Weg. Und er kündigt ihnen vorher schon an, es wird Menschen geben, die wollen nicht hören, was ihr sagt. Die wollen den Frieden Gottes nicht empfangen. Und dann bespricht er das mit ihnen, wie sie sich verhalten sollen. Das ist ein mühsamer Weg, aber der allererste Auftrag von Jesu. Ein wunderbares Eingreifen von Gott, das kann gerne noch dazukommen. Es ist nicht das Entscheidende. Und darum war das Beispiel, das ich Ihnen eben von Jackson hier vorgelesen und vorgetragen habe, das war auch nicht ganz passend, denn sein Weg zum Glauben war ja gerade nicht so spektakulär, so wie es die Jünger hier wohl erlebt haben. Das waren eher verschiedene Schritte mit Ausprobieren und Tasten. Und das Entscheidende bei ihm war, dass er Jesus kennengelernt hat und dann auch frei geworden ist von den Dämonen, die ihn gefangen hielten. Aber wer eine solche unmittelbare Machtwirkung Gottes erlebt hat, steht in der Gefahr, sie falsch zu betonen. Der Apostel Paulus hat mit dieser falschen Prioritätensetzung vor allem in Korinth zu tun. Die waren ganz gierig nach immer wieder neuen und noch besseren und noch höheren solcher außerordentlichen Ereignisse. Also das eine, warum steckt Jesus seine Leute unter die kalte Dusche? Ich glaube, es ist eine Frage der Prioritäten. Das zweite ist die Frage nach dem Urheber. Wer ist denn der Urheber des Sieges über die bösen Geister? Jesus allein. Und darum warnt er, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Vielleicht stehen wir in der Gefahr, ich sag's jetzt mal, uns mit Jesus zu verwechseln. Wir können vielleicht eine gute Medizin anrühren. Wir können Missionsstrategien entwerfen. Aber wir können weder Menschen den Glauben an Jesus eintrichtern, noch böse Geister besiegen. Wir haben keinen Automatismus in der Hand, aus dem wir irgendetwas ableiten können, Siege vorhersagen und dann anschließend eine Statistik führen und uns gegenseitig damit irgendwie groß oder klein machen. Das kann am Ende nur Jesus allein. Und darum ist mit dieser Frage des Urhebers auch gleich die dritte Gefahr eng verknüpft, nämlich die Gefahr des Hochmuts. Mir sind die Geister untertan. Und das kann mir zu Kopf steigen. Vor anderen Christen, aber auch vor mir selbst. Da muss ich wohl ein besonderer Christ sein, dass mich Jesus mit dieser Fähigkeit ausgestattet hat. Und das vierte ist die Frage des Standorts. Wo stehen wir eigentlich in Gottes Heilsgeschichte? Jesus sagt, dass er den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen sieht. Haben Sie sich auch schon gefragt, was Satan im Himmel gemacht hat? Gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt in der Bibel gar nicht so viele Hinweise darauf. Aber einer steht im alttestamentlichen Buch Hiob. Was macht der Satan im Himmel? Er ist der Verkläger der Gläubigen, der Ankläger der Gläubigen. Er versucht, sie aus der guten Hand Gottes herauszulösen. Und wenn jetzt Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen geschrieben sind, wo? Im Himmel. Dann wird doch sichtbar, da ist niemand mehr, der euch verklagen kann. Da ist niemand mehr, der euch ausradieren kann aus dieser Liste. Eure Ewigkeit ist schon garantiert. Ihr steht im Buch des Lebens. Und darum, so male ich dieses Bild jetzt mal weiter, darum, weil Jesus eure Namen hineingeschrieben hat in dieses Buch, mit seinem teuren Blut, weil er die Anklage auf sich genommen hat, darum sind wir frei. Und darum kann uns niemand mehr aus der Hand des Vaters reißen. Das ist die entscheidende Größe, die über Heil und Unheil entscheidet. Das ist der tiefste und größte Grund aller Lebensfreude. Wir sind geborgen. Für immer und ewig. Wir müssen nicht mehr um unser Heil kämpfen, um unsere Anerkennung, unseren Frieden. Und darum wäre es geradezu fatal, wenn wir uns nun von unseren geistlichen Siegen abhängig machen würden. Ja, sicher, Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht zum Dienst. Und das darf uns dann auch je und dann freuen. Aber die Ergebnisse dessen haben wir nicht in der Hand. Und sie sind auch nicht immer für uns sichtbar. Was weiß ich denn, was im Herzen eines Menschen passiert? Und was weiß ich denn, ob einer, der jetzt groß tönt, ob es wirklich stimmig ist? Ob er wirklich ein Gotteskind geworden ist? Oder ob es nur eine große Blase ist, die mich beeindruckt? Wir leben immer noch zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Und noch leben wir in einer Welt des Zwiespalts und der Uneindeutigkeit. Ja, Satan ist besiegt, aber wir erleben es ja, dass er noch nicht endgültig aus der Welt beseitigt ist. Ja, nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist. Ja, aber der Böse versucht es ja doch dauernd. Und das schon bei den ersten Jüngern, nicht erst bei dir und bei mir. Jesus sagt es sogar ausdrücklich zum Simon Petrus: Du, weißt du, Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, durchzuschütteln und durchzurütteln. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. So werden Jünger Jesu bis heute gesiebt. Und nicht immer erweist sich der Stich eines Skorpions als harmlos. Die Jünger haben es da gut erfahren. Aber manchmal gibt es Stiche auch in unserem Leben, die sind gefährlich und tödlich. Erst dann, wenn das Reich Gottes sichtbar für alle verwirklicht wird, dann wird auch der Satan mit seinen Wirkungen verschwinden. Bis dahin gilt aber das wirksame Versprechen Jesu: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und darum können wir uns freuen. Nicht nur über den Sieg von Bayern München oder das gute Glaubensgespräch in der letzten Woche, sondern darüber, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Amen.